Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Hochschulkiste. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele vielleicht selber betrifft oder aber auch gerne wissen würden, wie es geht. Ehrenamt in der Freizeit und alle, die Studium, Arbeit und Engagement verbinden wollen. Mein heutiger Gast ist Annalena Bürzle. Sie ist Schulsozialarbeiterin und hat noch vor kurzem selbst studiert. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in einem Projekt namens Compagnon. Dort ist sie eine von vielen Patinnen für Kinder psychisch kranker Eltern. Warum sie das macht, wie das Projekt funktioniert und was sie dabei selbst gelernt hat, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Annalena.
Hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
Annalena, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du aktuell beruflich?
Ja, gerne. Also ich bin Annalena Bürzle, aber gern auch einfach nur Lena. Ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite gerade als Sozialarbeiterin an einem Gymnasium in Augsburg. Und ja.
Schön, ja. Also du hast ja gerade gesagt, du arbeitest an der Schule als Sozialarbeiterin. Wie kann man sich denn deinen Alltag so als Außenstehender mal so vorstellen?
Ja, spannende Frage. Also ich glaube, so mein Schwerpunkt in der Arbeit an der Schule ist die Einzelfallhilfe. Das bedeutet, ich berate Jugendliche, die zu mir kommen, ganz unterschiedliches Alter. Fängt in der 5. Klasse an, geht bis zur Oberstufe, die entweder freiwillig zu mir kommen oder die vielleicht auch von einem Lehrer geschickt werden oder von den Eltern. Und die Themen sind eigentlich ziemlich vielfältig, würde ich sagen. Also, was ist alles dabei? Viel Konflikte mit Freunden, mit Familie, aber auch persönliche Themen wie ja, psychische Belastungen, Druck in der Schule. Und aber auch Elternberatung gehört mit dazu und Gruppenarbeit, würde ich sagen. Das sind so meine Schwerpunkte in der Arbeit.
Okay, ja krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Eltern auch noch dazugehören. Also was machen denn, also du eigentlich bist ja für die Schüler zuständig, aber warum die Eltern denn auch?
Ja, also das ist auch immer, würde ich sagen, so ein schmaler Grat. Also je älter die Schüler sind, sage ich mal, kriege ich es auch oft hin ohne die Eltern. Aber es gibt einfach so ein paar Themen, wo die Eltern mit einbezogen werden müssen. Bei den Jüngeren einfach, weil da sich viel vom Leben, sage ich mal, einfach auch zu Hause abspielt und dass man die Eltern dazu braucht. Und bei kritischen Themen wie zum Beispiel selbstverletzenden Verhalten oder suizidalen Gedanken ist es auch einfach etwas, was die Eltern früher oder später wissen müssen, um auch einfach mich so ein bisschen zu entlasten, weil das einfach auch eine große Verantwortung ist, wenn da ich die einzige Person wäre, die davon weiß. Und da ja wiege ich dann immer ab. Ich versuche dann schon mit den Jugendlichen darauf hinzuarbeiten, dass sie da mitziehen, dass ich es den Eltern auch sagen darf, weil das ja eigentlich ein Angebot ist für die Jugendlichen. Die haben auch ein Recht auf Beratung. Aber es gibt manchmal, selten, aber es gibt den Punkt manchmal, wo ich dann auch gegen den Willen sagen muss, hey, wir müssen jetzt die Mama anrufen oder den Papa. Das ist jetzt einfach zu krass. Genau.
Okay, ja, interessant. Und du bist dann direkt an der Schule angestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
Gibt's auch. Gibt unterschiedliche Varianten, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht direkt an der Schule angestellt, sondern komme von draußen, extern von einem Träger. Das heißt, ich bin da, habe da auch nochmal so eine bisschen neutralere Rolle, würde ich sagen. Und das ist zwar schwierig, weil man da ja auch manchmal so mit den Rollen ein bisschen gucken muss, in dem Schulsystem da reinzukommen, aber hat auch einen Vorteil, auch gerade wenn man eben mit den Eltern vielleicht arbeitet, wenn man sich dann auch ein bisschen abgrenzen kann vom System Schule und nochmal ein bisschen neutraler gesehen wird von den Eltern vor allem, ja.
Okay, also verstehe ich es richtig, du bist eher so allein, also du arbeitest eher so allein für dich, natürlich mit Menschen zusammen, aber du hast keine direkten Kolleginnen, die mit dir dort arbeiten.
Ja, genau, das stimmt. Also ich bin die einzige Sozialpädagogin an der Schule, weil ich auch, also ich bin nur mit 20 Stunden dort, eine Teilzeitstelle und ich habe Kolleginnen, die sind aber an vielen anderen Schulen in Augsburg verteilt. Wir treffen uns alle 2 Wochen zum Team für einen Austausch, das ist ganz cool eigentlich. Aber mein Arbeitsalltag, ja, gestaltet sich eigentlich sehr, sehr frei und selbstständig, weil ich alleine an der Schule bin. Mhm. Genau.
Das ist ja sehr entspannt eigentlich auch,
ja,
für dich.
Ist sehr chillig tatsächlich, ja, die meiste Zeit, ja.
Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest 20 Stunden in der Woche. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Was hast du studiert? Studierst du noch?
Also ich habe meinen Bachelor gemacht, ganz allgemein in sozialer Arbeit. Habe den in Eichstätt gemacht an der Uni und hatte jetzt nebenbei, weshalb ich auch nur 20 Stunden in Anführungsstrichen gearbeitet habe, habe ich noch einen Master gemacht an der IU per Fernstudium, weil mir war das ganz wichtig in meinem Bereich oder wie soll ich sagen, dass ich einfach auch ein bisschen Berufserfahrung habe, weil ich gemerkt habe bei dem ganzen Bewerbungen schreiben, gerade so nach dem Bachelor oder auch während dem Studium, für einen Werkstättenjob zum Beispiel, dass einfach Berufserfahrung sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich mich da für ein Fernstudium entschieden und habe das auch tatsächlich letztens abgeschlossen. Genau.
Sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Dann hast du deinen Bachelor gemacht. Hast du es hier in Augsburg gemacht oder wo hast du denn deinen Bachelor gemacht?
In Eichstätt. Der Hochschule, genau.
Eichstätt, okay. Dann hattest du wahrscheinlich auch ein Praxissemester.
Ja, genau. Ich hatte auch ein Praxissemester. Das habe ich aber in Augsburg gemacht tatsächlich, weil ich hatte, im ersten Semester habe ich noch in Eichstätt gewohnt, aber dann kam Corona und dann bin ich wieder zurück nach Augsburg, weil das hat sich auch nicht gelohnt mit der Miete und allem und habe mich dann dafür auch entschieden, dass ich mein Praxissemester in Augsburg mache. Ja.
Okay. Dann gleich so eine Frage an dich. Wie hat dein Studium dich auf die heutige Tätigkeit vorbereitet, jetzt als Schulsozialarbeiterin?
Mhm. Ja, also ich glaube, mein Studium hat mir viel, also ganz basic, ganz viel theoretisches Wissen mitgegeben. Da erinnere ich mich vor allem an einen Kurs ganz gut. Das war auch so, ja, mein Lieblingsmodul, das war damals Hilfen zur Erziehung. Das hatte eine ganz spannende Sache. Das war eine coole Dozentin, sage ich mal, die hat das richtig cool rübergebracht und da konnte ich am meisten mitnehmen, weil auch meine ganzen Berufe, sage ich mal, sich hauptsächlich in der Kinder- und Jugendhilfe ansiedeln lassen und da eben dieses Modul sehr relevant war. Und was ich glaube, was auch sehr wichtig für mich war, wo ich ganz viel mitnehmen konnte, war auch, was du vorhin jetzt schon angesprochen hattest, war mein Praxissemester einfach. Also während ich da war, ganz kurz, ich habe mein Praxissemester gemacht in einer Einrichtung für Mütter mit psychischen Erkrankungen. Und ich habe währenddessen schon gemerkt, das war ja im fünften Semester, ist das ja in der Regel dran, das Praxissemester. Ich habe währenddessen schon gemerkt, dass ich einfach in dem Tun so viel mehr auch lerne, als jetzt rein in Vorlesungen oder Seminaren tatsächlich.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, das waren so die zwei relevantesten Schlüsselmomente aus dem Studium, glaube ich.
Mhm.
Ja.
Okay. Dann schwenken wir gleich mal rüber zum Thema, weswegen wir ja eigentlich auch hier sind.
Ja.
Du hast ein Ehrenamt, das du ausübst.
Genau.
Vielleicht erklärst du einfach mal kurz, Sneak Peek, was machst du da, was ist es überhaupt für ein Projekt?
Mhm. Also so ganz grob zusammengefasst ist das Ehrenamt eine Patenschaft für ein Kind, wo ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat und die Patenschaft hat zwei übergeordnete Ziele, würde ich sagen, wo man es eigentlich ganz gut erklären kann. Und zwar das eine Ziel ist, dass das Kind eine zusätzliche feste Bezugsperson bekommt, was eine ganz wichtige Ressource sein kann für das Kind in seiner Entwicklung und in seiner Lebenswelt. Und das zweite Ziel ist, dass die Eltern, die teilweise ja dann durch ihre psychische Erkrankung oder durch die des Partners schon ein bisschen belastet sind, durch die Zeit, die ich mit dem Kind verbringe, entlastet werden sozusagen. Also, dass die entweder Zeit für sich haben währenddessen oder auch Zeit haben, Termine wahrzunehmen. Also, das ist so ganz grob zusammengefasst das Ehrenamt, was ich gerade mache. Genau.
Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wie bist du denn an sich auf das Projekt erstmal aufmerksam geworden?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig, sage ich mal, weil also es war tatsächlich auch während meines Praxissemesters, wo ich jetzt vorhin auch schon ein bisschen erzählt habe. Das hatte ich ja in einer Einrichtung gemacht für psychisch kranke Mamas. Und da hing immer mal wieder so ein Flyer rum an der Infowand tatsächlich. Und auch viele von meinen Kolleginnen haben immer wieder von diesem Projekt erzählt, weil dieses Projekt ist angesiedelt im BKH Augsburg tatsächlich. Und da ist auch eine Kooperation zwischen der Einrichtung gewesen, wo ich gearbeitet habe, und dem BKH.
Mhm.
Und das kam immer wieder irgendwie auf. Das Projekt heißt Compagnon übrigens, sage ich gleich mal an der Stelle. Und ich hatte tatsächlich im zweiten Semester auch schon meine Seminararbeit geschrieben über solche Patenschaften oder über solche Patenschaftsprojekte. Und zwar eher so bezogen auf den Nutzen, also wie wirken die vielleicht auch langfristig, was machen die mit den Eltern, was macht so ein Projekt mit dem Kind. Und deswegen hatte ich das auch im Hinterkopf, wie wertvoll und wie nützlich das sein kann. Also so ganz trocken gesagt einfach diese Zahlen auch.
Mhm.
Und kannte das eben schon. Und das Projekt, über das ich geschrieben hatte, das war ein bisschen größer, das war deutschlandweit. Das heißt, hieß Balu und Du, glaube ich. Und deswegen war das gar nicht so fremd, so ein Patenschaftsprojekt. Und ich hatte irgendwie ja schon länger Lust auf ein Ehrenamt und wusste aber auch nicht wirklich, was ich machen könnte, weil es muss ja schon auch irgendwie zur Person passen und was interessiert einen und man muss Bock drauf haben, weil es ja auch schon auch sinnvoll ist, das länger durchzuziehen als nur ein paar Wochen. Und dadurch, dass ich ja in meinem Praxissemester da auch so ein bisschen einen Einblick hatte, auch in den Umgang und die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen, fand ich das dann super spannend und habe mir dann gedacht, dass das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt wäre, vielleicht sich das mal näher anzuschauen. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit meinen Kolleginnen, die mir dann auch den Kontakt geben konnten zum BKH. Und dann habe ich mich da einfach gemeldet und habe gesagt, hey, ich hätte Lust auf dieses Ehrenamt, genau.
Ja, sehr schön. Ist das auch so der gewünschte Weg, wie man sich selbst dort bewerben kann? Also soll man dort anrufen oder?
Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, das ist der gewünschte Weg, der einfachste. Also ich glaube, es gibt auch im Internet eine Mailadresse, wo man hinschreiben kann. Aber ich glaube, dass die Antwort auf die Mail, wenn man eine schreiben würde, auch ein Anruf wäre. Also das wird von einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin betreut, das Projekt. Und die würde sich dann auch telefonisch melden, einfach auch, um die weiteren Schritte zu besprechen, um vielleicht ein paar Fragen zu stellen, um sich besser kennenzulernen.
Mhm.
Also ich glaube, dass die Kontaktaufnahme ziemlich easy geht per Telefon oder Mail.
Okay.
Ja.
Ja.
Genau.
Dann zu dem Projekt nochmal. Also sind es dann alles, die wohl dort ehrenamtlich arbeiten, sind es alle, also sind es Menschen, die im sozialen Sektor arbeiten, oder ist es quer durch die Gesellschaft alles Mögliche?
Mhm. Das ist eine richtig gute Frage, weil das wurde ich auch schon öfter gefragt, ob das irgendwie Voraussetzung ist. Und auch die Therapeutin, die es betreut, betont auch immer, dass es nicht so ist. Also man braucht keine große Erfahrung im sozialen Bereich oder irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich, gar nicht. Also wenn ich jetzt so an uns denke als Gruppe, wir sind gerade so 12 ehrenamtliche Paten und Patinnen. Großteil sind Frauen, aber wir haben auch Männer mit dabei. Ist total gemischt. Also wir haben auch viele, gerade ältere Damen, die auch schon im Rentenalter sind, die da ihre Zeit gut nutzen. Und sonst ist es ganz, ganz bunt gemischt. Also wir haben schon auch ein paar im sozialen Bereich, aber ich erinnere mich auch, dass wir welche aus dem wirtschaftlichen oder aus dem IT-Bereich hatten.
Okay.
Also da gibt's keine Voraussetzung.
Mhm.
Das Einzige, was man auch bei der Anmeldung abgeben muss, ist ein Führungszeugnis.
Okay, ja.
Genau.
Ja.
Das ist so die Voraussetzung, ja.
Okay, also auch, es gibt auch vom Alter her eigentlich keine Vorgaben. Natürlich wahrscheinlich über 18.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ja. Also ich glaube, über 18 das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass, ich habe relativ jung angefangen. Also ich begleite mein Patenkind jetzt schon seit ungefähr 4 Jahren.
Ah, okay.
Also ich war Anfang 20 und ich habe schon auch gemerkt, dass ein bisschen geguckt wurde, ob ich dafür schon bereit bin, sage ich jetzt mal, weil man ja schon auch eine Verantwortung hat, wenn man dann Zeit mit diesem Kind verbringt. Also ich glaube, nach oben hin, natürlich muss derjenige fit sein und so weiter, ist jetzt keine Grenze, glaube ich. Und so im jüngeren Alter wird einfach geguckt, ob das matcht. Aber ich glaube, das ist eine individuelle Sache von Person zu Person. Mhm. Ja.
Das ist ja schon krass. Also du meinst ja, du machst schon seit 4 Jahren jetzt. Da warst du ja noch voll im Studium.
Ja.
Wie war das zu vereinen? Also das ist ja auch viel Aufwand, denke ich mal.
Ja, also es kann viel Aufwand sein, sage ich mal so. Aber das Coole ist, also besonders an diesem Projekt, dass man sich das eigentlich ziemlich gut selber einteilen kann. Also es gibt jetzt keine Vorgabe vom BKH oder von der Projektleitung an sich, dass man sagt, okay, es muss einmal in der Woche sich getroffen werden oder alle zwei. Das ist gar nicht so, man kann es ganz frei gestalten. Also man kann sagen, hey, ich mach's jede Woche für eine Stunde, ich mach's alle 2 Wochen für eine Stunde, ich mach's jeden Monat dafür vielleicht mal einen ganzen Tag. Ich glaube, der Wunsch von der Therapeutin, die das Projekt ins Leben gerufen hat, war einfach, dass es mit den Eltern auch abgesprochen ist. Also, dass es so für beide Parteien einigermaßen passt. Und ich habe schon gemerkt, dass ich anfangs während dem Studium das gut hinbekommen habe, alle 2 Wochen Nachmittag. Das war so unser Rhythmus, würde ich sagen. Und ich war dann aber auch theoretisch bereit, wenn zum Beispiel die Mama von meinem Patenkind mir geschrieben hat, hey, ich habe da einen Arzttermin, hättest du zufällig Zeit? Dann habe ich auch spontan mal gesagt, natürlich, dann komme ich vorbei, mach was in der Zeit mit ihm.
Mhm.
Und ja, genau. Und habe aber dann auch mal Phasen gehabt, wo ich weniger Zeit hatte. Da habe ich dann auch mit der Mama gesprochen und gesagt, hey, du, gerade ist es ein bisschen viel bei mir, wollen wir einmal im Monat machen? Und dann war das auch okay. Also man kann das eigentlich auch sehr gut anpassen an zum Beispiel Semesterferien, Prüfungsphasen, Stundenplan, der sich auch jedes Semester irgendwie ja ändert.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Okay, und dann ist es ja eigentlich so, dass das Patenkind wird vermittelt und dann hält sich das BKH, meintest du, dann eigentlich relativ raus aus der ganzen Sache. Also man muss jetzt nicht über 3 Ecken vermitteln, sondern man schreibt einfach der Mutter direkt und das BKH wird dann eigentlich gar nicht mehr mit einbezogen.
Genau, also in der alltäglichen Kommunikation total.
Mhm.
Also das kann man super selber regeln, also je nachdem, wie halt so, wie es passt. Also ob man sagt, okay, ich schreibe da über WhatsApp, wir telefonieren viel über E-Mail. Also es gibt die Therapeutin, die das Projekt betreut, die ist immer da für Rückfragen. Also man kann sich immer bei ihr melden, wenn es irgendwie vielleicht Probleme gibt oder man sich wegen irgendwas Sorgen macht, sage ich jetzt mal, kann man da immer anrufen. Das ist aber eine Option, also man muss nicht so. Sie ist da als Bezugsperson, weil die auch in der Regel alle Kinder kennt, alle Eltern kennt und da einen guten Überblick hat. Aber sonst kann man das ganz, ganz frei gestalten. Und ja, was ganz schön ist, kann ich an der Stelle auch gleich noch sagen, weil ich finde, es passt ganz gut rein. Es gibt so 3-4 Mal im Jahr ein Patentreffen.
Mhm.
Und da treffen sich alle Paten für so 2-3 Stunden im BKH und wir tauschen uns einfach ein bisschen aus. Was ist gerade so los? Was ist passiert? Gibt es was Neues? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil man dann ja so ein bisschen was von den anderen mitkriegt, aber sich auch vielleicht mal einen Rat einholen kann, wenn jemand ein ähnliches Thema hatte mit seinem Patenkind oder mit den Eltern.
Okay.
Ist aber auch freiwillig. Also man muss da nicht hingehen.
Mhm.
Es ist nur eine Option.
Dieses Treffen ist dann aber ohne Patenkind.
Ja, genau, okay. Genau. Das ist ohne Patenkind. Das sind wirklich nur die Paten und Patinnen und die Therapeutin. Es gibt auch einmal im Jahr ein Treffen mit Patenkind.
Mhm.
Das ist zu Corona-Zeiten, ist das leider immer ausgefallen. Aber letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Oberschönefeld auf dem großen Spielplatz, alle zusammen mit Patenkind. Und dieses Jahr ist Legoland geplant. Genau, weil wir kriegen auch immer mal wieder Spenden, wo wir uns dann quasi sowas gönnen können, sage ich mal. Also was Größeres wie Legoland. Ja.
Okay, sehr schön. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen in die Tiefe genau auf deine Tätigkeiten ein. Kannst du uns vielleicht einfach mal kurz mitnehmen, wie so ein Treffen mit deinem Patenkind stattfindet? Also holst du den ab, kommt der zu dir?
Ja, ich kann gern mal so einen Tag durchspielen, wenn er kommt. Also mein Patenkind ist 5.
Mhm.
Ich kenne ihn seit er 1 ist und natürlich haben sich unsere Tagesabläufe und was wir machen auch dementsprechend ein bisschen verändert. Aber aktuell ist unser Ablauf so, ich habe es mit der Mama so abgemacht, dass ich ihn einmal im Monat abhole. Also ich fahre tatsächlich zu ihm nach Hause und hole ihn ab mit dem Auto und dann übernachtet er quasi. Also ich hole ihn immer am Samstag um 14 Uhr ab und bringe ihn dann am Sonntag um 10 Uhr wieder nach Hause. Das war auch so ein bisschen in Absprache mit der Mama, weil ich habe gesagt, hey, ich könnte einmal im Monat länger oder alle 2 Wochen einen Nachmittag. Und sie hat für sich selber entschieden, sie möchte lieber diese längere Pause einmal im Monat haben für sich, weil sie ist auch noch relativ jung und nutzt es dann auch gerne, um sich mit Freundinnen zu treffen oder gerade auch abends mal wegzugehen, essen zu gehen, Kino und so weiter. Genau, und wenn ich ihn dann abgeholt habe, dann ist eigentlich nachmittags auch ein bisschen wetterabhängig was Kleines geplant, so 1-2 Stunden. Also das letzte Mal waren wir zum Beispiel auf dem Plärrer. Im Sommer kann man mit ihm super gut schwimmen gehen, er schwimmt total gerne.
Mhm.
Und sonst halt so klassische Sachen wie Spielplatz, Kino, vielleicht Ausflug ins Zoo oder nach Poing in den Wildpark. Da frage ich ihn aber auch tatsächlich öfter, worauf er Lust hat, weil manchmal kommt er schon selber mit einer Idee daher und da muss man natürlich gucken, hey, schaffen wir das heute zeitlich, passt das Wetter? Genau, weil mir natürlich auch wichtig ist, dass er gerne kommt und auch Lust auf das hat, was wir machen. Und dann haben wir eigentlich abends eine ganz süße Routine. Und zwar darf er sich dann immer etwas zu essen wünschen und das ist lustigerweise immer eigentlich immer das Gleiche. Also es war lange, lange waren es Pfannkuchen und dann hat sich's umgewandelt in einen Snackteller tatsächlich. Also ich biete ihm wirklich immer ganz viele verschiedene Sachen an, aber es wird immer dieser Snackteller. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die er braucht und gut findet, diese Konstante oder diese Routine bei uns. Und genau, dann gibt's diesen Snackteller und er ist eine richtige Wasserratte. Das heißt, er darf dann auch immer baden abends bei uns. Oft kaufen wir dann untertags eine coole Badebombe, die er dann selber reinschmeißen kann. Er hat da sein Spielzeug. Und dann geht's eigentlich auch schon relativ schnell hoch ins Bett. Das ist so gegen 8 bringe ich ihn oft. Dann darf er sich aussuchen, hey, willst du noch eine Geschichte lesen? Oder sollen wir zusammen noch ein bisschen so eine Einschlafmusik anhören oder ein Hörbuch? Das ist tatsächlich, da ist unterschiedlich, für was er sich entscheidet.
Aha.
Genau. Und also wir bauen dann auch immer so eine kleine Kuschelhöhle, Schlafecke auf. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich glaube, er fühlt sich sehr wohl da mit ein paar Kuscheltieren, vielen Kissen und Decken. Und er schläft auch sehr gut. Er hat das erste Mal bei mir übernachtet, da war er 2. Das war anfangs ein bisschen schwieriger natürlich, da hat er noch nicht durchgeschlafen, aber inzwischen ist es gar kein Thema mehr. Er kann sehr gut auch dann alleine einschlafen. Er weiß, dass ich unten bin. Die Mama gibt auch immer so ein Babyphone mit, sage ich mal. Und da weiß er, wenn er da reinspricht, dann komme ich oder ich rufe zumindest hoch. Also da fühlt er sich, glaube ich, inzwischen sehr sicher, weil es klappt sehr, sehr reibungslos, gerade auch die Nacht. Und am nächsten Tag in der Früh ist es so, dass wir oft zum Bäcker laufen. Er darf sich eine Breze aussuchen. Und dann ist es eigentlich eher so ein Slow Morning, würde ich sagen. Also da machen wir auch gar nicht mehr viel. Zum einen, weil es Sonntag ist und weil am Tag zuvor schon oft so viel gewesen ist, dass das dann am nächsten Tag oft, glaube ich, das ein bisschen zu viel auch wäre.
Mhm.
Und deswegen ist dann eher Spielen angesagt, vielleicht nochmal eine Runde auf den Spielplatz spazieren gehen, sowas. Und dann fahre ich ihn tatsächlich auch nach Hause um 10.
Okay.
Genau.
Also da sage ich schon mal großen Respekt, weil es ja schon auch ein langer Zeitraum ist, wo man sich frei halten muss und auch, ja, arbeiten, unternehmen muss. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in seiner Freizeit, an seinem freien Wochenende.
Total. Also das stimmt. Also das die Reaktion kriege ich häufiger, dass wenn ich sage, oh, das ganze Wochenende, dass dann viele sagen, was, oh, das ganze Wochenende. Aber für mich ist es okay. Also ich sage mir immer, es ist einmal im Monat. Ich habe mich für das Ehrenamt entschieden, weil ich gerne einfach so eine feste Bezugsperson sein möchte.
Aha.
Und ich ihn einfach wahnsinnig lieb gewonnen habe über diese 4 Jahre. Ich begleite ihn ja jetzt schon mega, mega lange eigentlich. Also einen Großteil seines Lebens. Und das rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis. Und dann freut man sich auch, auch wenn es eine lange Zeit ist, einfach die mit ihm zu verbringen. Und es ist einfach so ein schöner Moment, wenn zu Hause, wenn ich ihn abhole, die Tür aufgeht und so ein kleiner Mensch rausspringt und sagt, hallo Lena! Und ja, also das gibt einem ganz, ganz viel und ich glaube, da gibt man gern seine Zeit her dafür.
Sehr schön. Ja, wenn ich das so fragen darf, hast du schon eine Idee, wie lang du das noch machen kannst, möchtest?
Das ist eine gute Frage. Also die Frage hat mir damals tatsächlich auch die Therapeutin gestellt, weil sie sagt, ja, sie sind sehr jung, es kann vieles noch passieren in ihrem Leben, eigene Kinder, Beruf, bleiben sie in Augsburg, keine Ahnung. Und mir war es wichtig, dass ich habe es mir damals auch mal noch mal durch den Kopf gehen lassen, nach diesem ersten Gespräch mit der Therapeutin, weil die tatsächlich auch gesagt hat, dieses Ehrenamt, wenn sie das machen, ist es wichtig, dass sie es schon auch längerfristig machen, weil gerade das Ziel ist, eine Bezugsperson zu sein und das dann schon schwierig sein kann, wenn man ein Kind viele Jahre begleitet und dann das auf einmal wegbricht, sage ich jetzt mal. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen anderen Ehrenämtern natürlich nicht so ist, wenn man da nicht ein fixes, festes Kind hat oder so.
Ja.
Aber bei dem jetzt schon. Und ich habe mir dann aber gedacht, nee, ich mache das. Und gerade weil das Projekt ja auch so flexibel gestaltbar ist, ist es auch mit verschiedenen Veränderungen in meinem Leben vereinbar, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt dann Vollzeit anfange zu arbeiten, kann ich dann immer noch gucken, okay, ist mir dann vielleicht dieses Übernachten am Wochenende zu viel? Mache ich es vielleicht doch nur einen Nachmittag im Monat zum Beispiel? Also das ist schon so, wo ich drüber nachdenke, aber solange es so geht, würde ich es gern fortführen. Was dann natürlich ist, wenn ich eigene Kinder habe zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht. Aber was mir persönlich auf jeden Fall ganz wichtig wäre, ist, dass der Kontakt, auch solange natürlich die Mama und er den möchten, das spielt natürlich auch immer mit rein. Eine Patin zum Beispiel hatte jetzt ein Kind oder eine Jugendliche als Patenkind in der Pubertät, da wollte das Kind irgendwann nicht mehr, weil die sich dann lieber mit Freunden treffen wollte. Also das kann auch passieren, dass halt er mit 14 irgendwann sagt, nee, also brauche ich jetzt immer. Aber selbst wenn ich irgendwann sage, aus irgendwelchen Gründen, ich kann diese Patenschaft in dem Rahmen, wie es jetzt gerade ist, nicht mehr weitermachen, wäre es mir aber wichtig, dass ich für ihn nicht komplett wegbreche, sondern immer noch da wäre, theoretisch, als Ansprechperson oder dass man sich zu Weihnachten kurz sieht, zum Geburtstag, einmal im Sommer. Also ich glaube, das wäre mir wichtig, ja.
Also auch ganz interessant nochmal zu erwähnen, dass du erwähnt hast, dass es auch ältere Kinder gibt. Also ich hatte das jetzt in meinem Kopf so unter 10 so grob eingeschätzt, aber es gibt dann auch ältere tatsächlich.
Total, also es ist ganz, ganz gemischt, würde ich sagen. Also ich glaube sogar, dass er der Jüngste ist, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Er ist der Jüngste und gerade wird so die Älteste vielleicht 13 sein. Ja,
okay.
Genau, und gerade so also ab 13 merkt man dann teilweise den Bruch bei den Kindern, dass die nicht mehr so wollen. Ja. Ja.
Kannst du so einen groben Überblick geben, wie viele Paten es gibt in dem Projekt?
Also ich glaube, dass wir sollten ungefähr zwischen 10 und 12 sein. Tatsächlich. Also es ist letztens auch jemand hat das beendet, sage ich jetzt mal, und es sind aber auch wieder 2 neue dazugekommen. Ich kann keine genaue Zahl sagen, weil bei diesem Patentreffen auch nicht immer alle da sind, aber ich würde sagen, 10 bis 12 ist ein ganz guter Guess. Ja.
Okay. Ja, man darf auch, denke ich mal, erwähnen, dass das Projekt den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags gewonnen hat.
Ja, gut informiert.
Ja, denke mal, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass sowas auch honoriert wird.
Mhm.
Vielleicht kannst du noch ganz kurz erzählen, wie kamt ihr da überhaupt dazu? Wurdet ihr einfach informiert, hey, ihr habt es gewonnen als Projekt? Mhm. Wie ist das passiert?
Ja, das war sehr crazy tatsächlich. Also ich glaube, dass die Therapeutin das Projekt da quasi eingeschickt hat oder sich da beworben hat, sage ich mal, und uns das dann in einem Patentreffen gesagt hat, hat gesagt, hey, ich habe mich da beworben, auf gut Glück, mal gucken. Und also ich bin so ein Mensch, ich gehe da grundsätzlich eher mit der Einstellung ein, ja, als ob, da bewerben sich ja so viele, als ob wir das jetzt ausgerechnet gewinnen. Und da kam dann ein paar Wochen später dann die Mail von der Therapeutin und ja, dann hatten wir es gewonnen. Also sie war total happy, wir waren alle total geflasht und waren so, was, krass. Ja, und dann sind wir da auch ein paar Wochen später hingefahren zur Preisvergabe, Übergebung, genau. Und das war ein cooles Event tatsächlich. Also ich glaube, es haben insgesamt 5 ehrenamtliche Projekte gewonnen. Das war so das Überthema, also Ehrenamt und gerade in Bezug auf körperliche und psychische Gesundheit. Genau, und da, ich überlege gerade kurz, ich glaube, es war nochmal ein Patenschaftsprojekt und dann noch eine Online-Suizidprävention, die das auch alles auch alle ehrenamtlich machen, war noch mit dabei. Und dann noch 2 andere, da kann ich mich jetzt aber gerade nicht erinnern. Und da wurde dann zu jedem Projekt ein kleiner Kurzfilm gezeigt, der auch im Vorfeld gedreht wurde.
Mhm.
Da war ich auch ein Teil davon. Das hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Und ja, dann gab es eine Urkunde. Wir haben auch ein bisschen Geld bekommen, also ein Preisgeld.
Okay.
Das war auch schön, sage ich jetzt mal. Nicht, weil es mir ums Geld geht, gar nicht. Aber weil es einfach so ist, dass wir bis zu dem Zeitpunkt hin das wirklich komplett kostenlos gemacht haben, sage ich mal. Es gibt ja Ehrenämter, da kriegt man wie so eine kleine Pauschale.
Mhm.
Die haben wir jetzt nicht bekommen. Und trotzdem hatte man aber ja immer mal wieder Ausgaben. Also ich hatte zum Beispiel auch für ihn damals so ein, wo er noch kleiner war, so ein Reisebett gekauft und alles. Mhm. Und das macht man gerne und ist aber gleichzeitig auch irgendwie dann froh, wenn es dann mal so einen kleinen Zuschuss gibt.
Ist auch wertschätzend.
Oder, ja, total, genau. Und den konnte man dann sich auch aufheben, vielleicht mal für einen Eintritt irgendwo, für einen bisschen größeren Ausflug. Und jetzt ist es aber so, dass die Therapeutin, die das Projekt leitet, sich auch noch mal bei einer Stiftung beworben hatte. Und von der kriegen wir jetzt seit einem Jahr im Monat 450 Euro.
Okay.
Genau, also das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ich glaube, jetzt haben wir so eine kleine Ehrenamtspauschale bekommen, eben von dieser Stiftung, genau.
Das ist ja sehr schön.
Ja.
Also man merkt auf jeden Fall, dass das Projekt auch am Wachsen ist.
Total.
Und dass ja, auch natürlich durch diesen Preis Aufmerksamkeit gewonnen wurde.
Mhm.
Du hast ja den Kurzfilm schon erwähnt, auch nochmal kurz hier im Podcast erwähnen. Man kann es auf YouTube sich den angucken. Beim Bayerischen Landtag, habe ich gerade nachgeschaut, gibt es so einen kurzen Film, 4 Minuten. Also wenn sich da jemand interessiert, kann er auch nochmal da reingucken.
Genau, da ist auch nochmal ein bisschen zusammengefasst.
Du meintest ja, dass auch andere Projekte dort einen Preis gewonnen haben. Kennst du es noch andere oder kannst du noch andere Projekte nennen, wo man dann vielleicht sich auch bewerben kann?
Ja, da gibt's ein paar. Also für die wo jetzt vielleicht durch diese Folge gemerkt haben, hey, ich hätte Lust auf ein Ehrenamt, kann ich natürlich meins total allen ans Herz legen. Es ist ein total schönes und sinnvolles, gewinnbringendes Ehrenamt. Aber es ist natürlich auch nicht für jeden was. Es gibt aber auch ganz viele andere Sachen. Also man kann sich einfach im Internet zum Beispiel mal umschauen. Bei jedem Träger, sage ich jetzt mal, gibt es ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei den Großen zum Beispiel, bei der Caritas, bei der Diakonie, bei St. Gregor zum Beispiel oder bei den ganzen medizinischeren Trägern, sage ich jetzt mal, also Rotes Kreuz, Malteser oder was auch eine ganz coole Anlaufstelle ist, ist der Freiwilligendienst Augsburg. Da kann man sich auch ehrenamtlich engagieren in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also da gibt's sowas wie Lesepaten, Lernpaten oder Umzugshelfer für Menschen, die sich, die das körperlich nicht schaffen oder die sich das nicht leisten können. Es gibt sowas wie Ämterlotsen, da kann man Menschen dabei unterstützen, Formulare auszufüllen, die sie für irgendwelche Beantragungen brauchen. Oder ich glaube, auch in jedem Sportverein werden Ehrenamtliche gesucht für einmalige Veranstaltungen oder Trainertätigkeiten. Also das ist so, ja, wo ich mir denke, da wäre, glaube ich, für jeden was dabei, weil, wie gesagt, das ist auch sehr persönlich. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass es einem Spaß macht, weil es ja auch wirklich einfach die freie Zeit ist und schon auch sinnvoll ja ist, dass man das ein bisschen länger macht. Man kann sich natürlich durchprobieren, aber ich glaube, das ist so als Tipp von mir, dass man von Anfang an einfach gleich guckt, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust.
Mhm. Und wir hatten ja eingangs die Frage gestellt, ja, Ehrenamt neben Studium und Arbeit, wie lässt sich's verbinden? So als kurze Antwort, du hast jetzt einen Einblick in beide Bereiche, Arbeit und Studium, lässt sich's vereinen, oder?
Ja, es lässt sich auf jeden Fall vereinen. Also ich finde, dass viele Ehrenämter super flexibel zu gestalten sind, oft auch nur einmal im Monat, sage ich mal. Und wenn man wirklich richtig Bock drauf hat, dann kann man sich's auch zeitlich einplanen, finde ich. Und gerade wenn man sich immer wieder in Hinterkopf ruft, was man dadurch erreicht oder was es vielleicht auch den anderen Personen irgendwie gibt, finde ich, motiviert das total, sich da vielleicht auch die Zeit dafür zu nehmen.
Mhm. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr interessant, dort einen Einblick zu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Worte sind natürlich für meinen Gast.
Ja, danke nochmal für die Einladung und die netten Worte jetzt am Ende. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht, hier zu sein. War tatsächlich mein erster Podcast. War ganz spannend auch für mich. Und ja, ich hoffe, ich habe vielleicht den einen oder anderen erreicht oder konnte den einen oder anderen Impuls mitgeben, sich das mit einem Ehrenamt vielleicht mal zu überlegen, auch während dem Studium, weil es echt eine tolle Sache ist. Danke.